schön. Ich freue mich, dass wir in dieser Runde wieder zusammen sein können. Das Thema ist ein sehr interessantes, finde ich. Der Lebensstil. Die Frage ist, die so im Raum jetzt steht, wie lebt man denn so als Christ, als überzeugter Christ? Ich habe da kürzlich was erlebt, erzähle ich euch kurz. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, dass ihr euch selber reflektiert. Mir passiert das immer wieder mal, wo ich dann hinterher überlege, boah, was hast du denn da gesagt? Ich habe mit jemandem gesprochen, der jetzt nicht meinen Glauben teilt, zwar auch eine religiöse Person, aber kirchlich anders sozialisiert. Und der habe ich so ein bisschen geschildert, wie ich lebe. Also habe gesagt, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Ich glaube, ich habe sogar erwähnt, ich bin Vegetarier. Oh. Ja. Und dann habe ich mich ertappt dabei, das habe ich dann hinterher reflektiert, dass ich danach gesagt habe, aber ansonsten bin ich ganz normal. Und hinterher habe ich mir dann überlegt, was ist eigentlich normal? Wahrscheinlich habe ich irgendwie das Empfinden gehabt, ich muss jetzt noch so einen Kontrapunkt setzen, damit ich nicht irgendwo in eine Ecke gestellt werde. Du bist der absolute Exot, du bist nicht Mainstream. Die Frage ist tatsächlich, die ich mir auch immer wieder stelle, und vielleicht stellt ihr sie euch auch manchmal, was ist denn eigentlich das Normale für jemand, der mit Gott lebt, der tatsächlich in der Verantwortung vor Gott lebt? Also wenn ich da zum Beispiel einen Text, ich schlage mal vor Römer 12, finde ich einen sehr interessanten Text in diesem Zusammenhang. Römer 12, die Verse 1 und 2, da sagt der Paulus: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hm. Dieses, was Luther mit vernünftigem Gottesdienst übersetzt, ist im Griechischen logiken latreian. Wir kennen das Wort als Logik. Ja, also das macht Sinn. Ja. Das ist logisch, dass man so lebt. Die Frage ist für mich, was das tatsächlich heißt. Ich gebe mich hin, ich gebe meinen Körper hin. Und da gibt es ja auch diesen Text im 1. Korinther 6, also den sollte man noch dazu lesen, glaube ich. 1. Korinther 6, das fängt schon in Vers 12 an. Das finde ich sehr interessant, wie Paulus das hier formuliert. Alles ist mir erlaubt, also 1. Korinther 6 ab Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Und dann sagt er hier weiter, Vers 18, flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer über Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Und dann kommt ein Text, den wir meistens so aus dem Zusammenhang herausreißen, weil er so plakativ ist, so generell ist. Oder wisst ihr nicht, Vers 19, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib, mit eurem Körper. Ich finde es interessant, dass Paulus noch nicht mal den Anflug einer Leibfeindlichkeit hat. was ja in der griechischen Kultur eigentlich sehr stark vertreten ist und war, auch zur damaligen Zeit. Also der Leib, der ist, ja, der Geist ist das Entscheidende und die Seele geht dann sowieso wieder zurück, ja, in andere Sphären, wenn der Leib praktisch tot ist. Das ist ja die griechische Seinslehre, aber Paulus sagt hier, euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, also achtet auf euren Körper. Für mich ist die Frage, was das tatsächlich im Einzelnen heißt. Wie beantwortet ihr die Frage für euch? Interessiert sich Gott tatsächlich dafür, wie ich, was ich esse? So schaut Gott in den Kochtopf hinein und sagt, es ist aber nicht gut, was du da isst?
Die Probleme hat es ja damals auch schon gegeben.
Hat es auch schon gegeben.
Ja. Das sagt Paulus ganz klar, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern eben aus der Freude im Heiligen Geist. Also man muss den Zusammenhang irgendwo sehen. Ich denke, Gott ist an ganzheitlich an einem guten Leben von mir interessiert. Ja, und wenn ich in den Kochtopf was reintue, das war im Alten Testament einmal der Fall, da haben sie vergiftete Pflanzen da gekocht, haben sie irgendwie nicht gecheckt beim Sammeln und richtig aufgepasst, waren giftige Sachen dabei, wäre ich schon froh drum, wenn Gott auch in den Kochtopf guckt. Und dann, so verstehe ich das in dem Zusammenhang. Ja, Gott interessiert sich, wie ich meine Existenz erhalte, wie ich mich ernähre, aber im Sinne der Fürsorge an der Stelle. Nicht in dem klein karierten Töpfle-Gugger, so in dem Sinne.
Dann. Es ist ja interessant, dass im Alten Testament das Volk Israel sozusagen das Mustervolk sein sollte, Gottes auserwähltes Volk war und dass Gottes Gesetzgebung durchaus alle Bereiche betroffen hat. Ja? Nicht nur das Verhalten im Sinne von ethisch, moralisch, also du darfst das nicht, 10 Gebote und so weiter, sondern eben auch die Nahrung. Also wir haben in 3. Mose Kapitel 11 ja eine Liste von verbotenen Nahrungsmitteln. Das gibt es nicht nur im Judentum, das gibt es ja im Islam auch. Ne? Also die Fleisch, was eben unrein ist oder nicht koscher oder so, ne? Das sollte nicht gegessen werden. Dann gab es Kleidungsvorschriften teilweise. Ja? Dann gab es rein-unrein Vorschriften. Also so ein bisschen, man könnte es vielleicht ein bisschen vergleichen mit Hygienevorschriften, die aber nicht hundertprozentig deckungsgleich waren. Aber auch da geht es um eine Frage, wie gehe ich mit Verschmutzungen oder mit Unreinheiten um.
Das war kultisch. Ne?
Das war zwar kultisch, aber trotzdem zeigt er schon, dass Gott hier eingreift und das Alltagsleben auch regelt, auch auf diesem Bereich.
Und zwar sehr gesund. Als im Zweiten Weltkrieg viele amerikanische Piloten abgeschossen worden sind bei Japan, die mussten dann auf Inseln sich flüchten und so, sind mehr umgekommen durch vergiftete Nahrung, weil sie ja irgendwas improvisieren mussten, wie eben durch den Abschuss. Und dann haben die Regeln aufgestellt, wie man bei diesen exotischen Fischen und was sie sich da eben so zum Survival gefangen haben. Das waren fast die gleichen Regeln wie im 3. Mose. Ja. Und das finde ich spannend. Also Gott hat schon ein paar Regeln gegeben, wo er sagt, hey, passt mal auf, ja, ihr wisst, die haben nichts von Keimen gewusst. Ja, aber dass eben Muscheln in Süßgewässern eben oft sehr, sehr schwierige Keime drin haben, wo man ganze Infektionsketten auslösen kann damit. Ja, das hat man damals nicht gekannt. Ja, aber dann gibt er Anweisungen, ist das und ist das nicht. Und deswegen haben die auch sehr gesund gelebt damals, die Israeliten. Ne?
Also für mich ist ja das Erlösungshandeln Gottes verfolgt das Ziel für mich, wiederherzustellen, was verloren gegangen ist. Also das Schöpfungsideal, das Zusammenleben von Gott und Mensch wiederherzustellen. Und das bedeutet natürlich, das Sündenproblem zu lösen, bedeutet aber auch, die Folgen der Sünde zu lösen. So, ja. Und da kommt vielleicht jetzt so das Problem rein, denn bei aller Bejahung des Körperlichen ist ja doch auch ein Paulus der sich bewusst ist, dass das Sterbliche die Unsterblichkeit anziehen muss, dass es verwandelt werden muss, dass es nicht durch Beachtung und Pflege des Körpers, des Tempels des Heiligen Geistes dieses Ziel zu erreichen gilt oder dass es überhaupt möglich ist, das Ziel zu erreichen, dass man die Folgen der Sünde aufhebt. Ja? Und das ist ja so ein bisschen wie mit der Ökologie, die wir auch hier an diesem Tisch schon besprochen haben. Wir werden den Planeten nicht retten und trotzdem ist es Gottes Wille, dass wir gut damit umgehen. Genauso werden wir nicht Krankheit und Tod verhindern können. Und trotzdem ist es Gott wichtig, wie wir mit unserem Körper umgehen. Ja, nicht als Verdienst der Erlösung, sondern als Teil des Wiederherstellungsprozesses. Ja.
Und die Frage ist ja für mich, gibt es tatsächlich, ich meine von den Texten, die wir gerade gelesen haben, anscheinend schon einen religiösen Bezug. Jetzt, wenn wir mal bei Ernährung kurz bleiben, ja, also heute muss ich ja als Christ diesen religiösen Bezug gar nicht mehr angeben, dass ich sage, ich fühle mich Gott verantwortlich, ich möchte gesund leben, deshalb entscheide ich mich für diesen bestimmten Lebensstil, weil heute, wir wissen alle, selbst die Fleischindustrie macht jetzt große Umsätze mit vegetarischen Produkten, ja, oder veganen Produkten. Ja, warum? Weil es ein Trend ist und weil auch jüngere Leute sagen, mein Fußabdruck soll doch besser werden. Der ökologische Fußabdruck ist gemeint. Ich will schauen, dass die Tiere nicht so gequält werden. Ja, ich liebe Tiere. Ich will aus dem Grund das nicht Fleisch essen und so weiter. Aber da frage ich mich dann manchmal, traue ich mich zu sagen, ich mache das eben auch, vielleicht nicht ausschließlich, aber auch aufgrund des religiösen Bezugs. Also weil ich an einen Gott glaube, der mich in die Verantwortung nimmt, wie ich lebe. Wobei das eben nicht nur auf die Ernährung begrenzt ist.
Wobei da die Frage ist, was versteht mein Gegenüber unter religiösem Bezug an der Stelle? Ja. Und als ich studiert hatte und wir sind in die Mensa gegangen, da wurde dann eben verschiedene Fleischarten angeboten und die haben sich alle von einer Sorte genommen und die habe ich bewusst erst nachgefragt. Okay, Schweinefleisch, dann nehme ich das nicht. Hat sofort meine Kommilitonin nachgehakt, machst du das aus religiösen Gründen? Und ich wusste, das war eine sehr atheistische Gesellschaft gewesen, nee, das mache ich aus gesundheitlichen Gründen, weil Gott an meiner Gesundheit interessiert ist, hat er mir da einen interessanten Hinweis gegeben. Okay. Kann man auch bei heutigen Ärzten nachfragen, dass es gesünder ist, darauf zu verzichten. Und so. Also da ist immer die Frage, was versteht der andere unter religiösen Bezug? Und dieses formelle, kultische Erfüllen von Dingen, deswegen mache ich es eben nicht, sondern eben, weil Gott an meiner Gesundheit
ist. Und da kann ja auch manchmal der Eindruck entstehen, du lebst unter so einem religiösen Zwang.
So ist es.
Also du hast dich jetzt verpflichtet und jetzt musst du es machen. Du würdest es ja gerne essen, so, weil es schmeckt dir ja eigentlich, so, aber du darfst es nicht. Gott hat es dir verboten. Na,
den Himmel durch Askese. Ja,
genau. Oder das wäre so dieses Fasten am Tag über. Und nachts dann, wenn die Sonne gegangen ist, dann kann ich reinhauen.
Genau.
Also das, da sieht man Spannungen und die fallen einem, der von außen drauf guckt, negativ auf. Ne? Ja. Und das ist ja nicht der Sinn und Zweck. Ja.
Ja. Ich meine, jetzt sagte der Paulus im 1. Korinther 10, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, hier erweitert er es, also nicht nur essen und trinken, das tut alles zu Gottes Ehre. Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei der Gemeinde Gottes, so wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Das ist ein interessanter Bezug, den er hier herstellt. Ja. Ich möchte gerne, dass Menschen gerettet werden und dazu gehört eben auch, dass ich anderen gegenüber keinen Anstoß errege. Und da geht es ja auch um dieses Fleischessen, was du schon erwähnt hast, Hartmut. Da ging es ja auch um Götzenopferfleisch. Ja, also Leute haben sich gescheut, das zu essen. Paulus sagt, wenn ihr euch kein Gewissen draus macht, dann könnt ihr das tun, aber erregt keinen Anstoß. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Wie errege ich Anstoß durch meinen Lebensstil oder wie errege ich eben keinen Anstoß? Und das ist für mich eine Frage, die ist schon sehr komplex, finde ich. Weil es betrifft nicht nur Essen und Trinken, ja, was ich auf meinem Teller habe, sondern wie ich mich überhaupt verhalte.
Und der Lebensstil ist ja nicht nur auf meine Nahrung begrenzt.
Eben.
Sondern für mich ist extrem wichtig, die Unterscheidung zwischen der gesellschaftlichen Situation, in der ich stehe, und dem, was die Bibel eigentlich als Ideal darstellt. Mhm. In Bezug auf den Lebensstil würde für mich da auch die Frage reinkommen, wie selbstbezogen lebe ich eigentlich? Mhm. Also wir leben in einer Gesellschaft, die unheimlich individualistisch geprägt ist. Also durch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist der Mensch, oder das steht das Individuum im Mittelpunkt. Mhm. Die Gemeinschaft ist nachgeordnet, sondern der Einzelne zählt, in der westlichen Welt. Und das führt dann dazu, dass die Individualfreiheiten und die Entfaltungsmöglichkeiten des Einzelnen die oberste Priorität haben bei vielen Dingen. Aber dass sich unterordnen oder dass sich einfügen in Gemeinschaftskontexte immer mehr verblasst. Und da würde ich vielleicht sogar noch einen größeren Schwerpunkt drauf sehen als über die Frage der persönlichen Ernährung. Wenn ich die Bibel sehe, ob im Alten Testament oder im Neuen Testament, dann ist Gemeinschaft der Gläubigen, Kirche, Synagoge oder Volk Gottes immer ist Glaube eingebettet in eine Gemeinschaft. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass in der heutigen Gesellschaft diese gemeinschaftskonstituierenden Elemente immer schwächer werden und dass Menschen unfähiger werden, Gemeinschaft zu gestalten. Mhm. Und da sehe ich einen ganz, ganz großen Aufgabenbereich oder vielleicht ein Korrektiv von der Bibel her, zu sagen, wir müssen in einer individualisierten Gesellschaft diesen Wert von Gemeinschaft wieder hervorheben, als Lebensstil. Mhm.
Und ich denke, da merkt man, wie man differenzieren muss, je nach Situation. Auf der einen Seite bin ich froh, als Individuum religiöse Freiheit zu haben, nach meinem Glauben leben zu können. Jetzt sind wir beim Individualistischen, das war vor ein paar hundert Jahren noch gar nicht so einfach gewesen. Da musste ich die Konfession, die der Fürst hatte, oder ich musste auswandern. Ja. Also das war schon ein Spannungselement. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt in das andere Extrem reinkommen, auch wieder zu gucken, wo findet man denn die Balance? Das sind ja zwei Werte. Das Individuum, die Gemeinschaft sind zwei Werte. Und wie finde ich da die Balance, damit das nicht kippt irgendwo? Ne? Ja, und du hast absolut. Jetzt so eine Situation angewendet, wo wir heute reinkippen.
Das ist ja eine Freiwilligkeit dann.
Genau.
Also man kann ja auch in andere Kulturen reinschauen und dort lobend bemerken, wie Familien verbunden die sind oder wie sogar größer als Familie da noch viel Zusammenhalt herrscht, hat aber menschlich gesehen immer die Schattenseiten, hat immer die Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Glaube ich, war am Anfang, als Gott alles sehr gut gemacht hat, eben noch nicht der Fall. Da gab es Gemeinschaft in Freiheit, wo alle wirklich freiwillig dran beteiligt waren. Und das ist sicherlich was in unserer Zeit fehlt. Hat auch übrigens jetzt Johannes Hartl in seinem neuen Buch Eden Culture, das ja gerade durchaus auch durch die Presse geht, betont er das. Sein erster Wert ist Verbundenheit. Ja? Mhm. Unsere Gesellschaft braucht wieder mehr die Verbundenheit des Zwischenmenschen.
Und das kostet ja was. Ja? Also natürlich muss ich bereit sein, oder wenn ich Gemeinschaft haben möchte, muss ich mich erstmal zurücknehmen mit meiner Entfaltung oder den Entfaltungsmöglichkeiten. Ich muss darauf verzichten, das zu tun, was mir gerade Spaß macht, eventuell. Ja. Ja? Weil das die Gemeinschaft erfordert, weil ich dann ausbrechen würde, wenn ich das so tun würde. Ne? Aber ich denke, solange das eine freiwillige Entscheidung ist und solange ich mir des Wertes bewusst bin, dem ich gewinne, wenn ich mich zurücknehme, dann ist es ja auch kein Zwang mehr. Ja, ich bin auf keinen Fall dafür, diese Freiheitsrechte wieder zurückzunehmen oder dahin zu kommen, wo du sagst, wo wir früher mal waren. Auf gar keinen Fall. Ja. Aber ich bin dafür, ein Bewusstsein zu schaffen für den Wert, den man durch eine Überindividualisierung verliert. Nämlich den Wert des Zusammenhalts, der Gemeinschaft und so weiter. Ich glaube, nicht umsonst ist es so, dass wir in einer Zeit leben, wo psychische Erkrankungen, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen und so weiter, enorm problematisch geworden sind. Und ich glaube, dass eine der Ursachen dafür ist Beziehungslosigkeit oder Beziehungsstörungen, also fehlende Gemeinschaft und so weiter.
Aber jetzt haben wir noch eine Herausforderung, die wir, denke ich, ansprechen müssen. Und ich glaube, da haben wir was noch aus unserer Kinderzeit, auch in unser Erwachsenendasein hinübergenommen. Der Wunsch, anerkannt zu sein, der Wunsch, angenommen zu sein von der Gruppe. Und das passiert ja jetzt tatsächlich. Ja, mein Beispiel am Anfang. Bin ich unnormal? Wenn ich also einen bestimmten Lebensstil pflege, das erlebt man ja tatsächlich. Ja, es hat sich schon, ich glaube, in der Gesellschaft etwas verbessert, im Gegensatz zu früher, wenn man bei Empfängen war und man gesagt hat, ich trinke keinen Alkohol. Dann hat man, heute ist es kein Problem, da kriegt man halt Orangensaft. Aber trotzdem, manchmal passiert es ja doch, wenn so eine Gruppe zusammen ist, einfach eine Party, Geburtstagsparty oder irgendwas, und man kommt dazu und sagt, das esse ich nicht und das trinke ich nicht. Und dann kann es durchaus sein, dass irgendjemand fragt, hast du noch Spaß am Leben? Ja? Also versteht ihr, das Problem ist ja, es kann auch Ausgrenzung bedeuten. Und jetzt ist für mich die Frage, welche Überzeugung habe ich denn? Wie fest ist meine Überzeugung, dass das richtig ist, was ich da tue? Auch wenn ich nicht Mainstream bin.
Also im gesundheitlichen Bereich schwappt quasi oder bewegt sich der gesellschaftliche Trend gerade in diese Richtung. Da ist es sehr leicht, aber nimm den Bereich der Sexualität. Da geht es, glaube ich, gerade extrem stark auseinander. Und wenn du da eine christliche, biblische Position beziehst, also dann bist du völlig.
Und da kannst du sogar Anfeindung ertragen müssen. Weil du dann völlig...
Ja, deswegen, das Wort normal ist ja eine Frage. Erstens kann das bedeuten...
Das ist die Norm, ne?
Genau, statistisch irgendwo in der Mitte. Oder eben, ich habe eine Norm. Das ist die zweite
Frage. Aber ich habe eine andere Norm als die Gruppe.
Und so, und jetzt kommen wir... Genau. Und deswegen, also, ich frage mich nicht, was ist normal oder was ist nicht normal, sondern auch die Frage, anstoßen oder nicht anstoßen. Jesus ist auch angestoßen mit seinem Lebensstil. Das muss man klar sehen. Ja. Jetzt vielleicht weniger, was er gegessen oder getrunken hat, aber allein schon, dass er mit Leuten gegessen und getrunken hat, die gesellschaftlich geächtet waren. Das war ja ein No-Go gewesen. Also für einen Juden, überhaupt in das Haus eines Heiden reinzugehen, war ein Unding. Das musste noch Petrus, einer, der mit 3 Jahre mit Jesus gegangen ist, noch hat das noch nicht mal verstanden gehabt. Er musste da eine extra Vision kriegen, um zu verstehen, hey, du kannst da reingehen. Was Menschen als unrein bezeichnen, da brauchst du dir keine Gedanken machen drüber. Ne? Also da merkt man, wie das damals die Kultur war. Natürlich hat viel mehr Vorschriften gehabt, das muss man schon so sehen. Wir haben heute viel Freiheiten. Damals war dir vorgegeben, was du tust und was du nicht tust. Und da konntest du natürlich sehr schnell anecken dann.
Ja, aber die Frage ist wirklich, was ist die Norm? Ich möchte ja nicht Außenseiter. Ich will ja nicht Extremist sein. Ja. Weil es gibt ja so viele Extremisten. Beiden Seiten, an beiden Enden des Spektrums. Genau. Und da will ich eigentlich nicht sein. Ich will schon in der Mitte. Ich will ausgewogen sein.
Aber hilfreich ist es doch, was du gerade sagtest, Hartmut, das aus der Beziehung herauszuleben. Mhm. Also wenn ich merke, dass Gott an meiner Gesundheit interessiert ist, wenn ich das als Grundvoraussetzung nehme, dann fällt es mir deutlich leichter zu sagen, ich möchte das auch gerne, ich möchte ja gesund sein. Und ich muss dann nicht missionieren mit meinem Lebensstil oder dem anderen das sozusagen als alternative Heilslehre verkaufen. Mhm. Weder die Ernährung noch der Veganismus noch Gesundheit oder so, sondern ich kann das als Erkenntnis dankbar annehmen für eine bessere Lebensqualität. Mhm. Und da bin ich doch erstmal froh, wenn ich das selber spüren darf. Mhm. Ja? Also wenn das mich selber zufrieden und glücklich macht und sagt, ich will das gar nicht, ja? Weil ich merke, dass mir mein Lebensstil einfach viel, viel besser tut, dann ist das für mich ein Gewinn. Und dann muss ich nicht den Respekt oder das Lob der anderen dafür haben, sondern ich habe bereits einen Gewinn, wenn ich das umsetze. Wenn ich diese Einstellung habe, dann lässt mich das auch entspannter damit umgehen.
Das ist aber, glaube ich, eine menschliche Tendenz, ganz unabhängig von Glauben oder nicht. Also auch die Veganer haben ja durchaus den Ruf, auch wenn die gar nichts mit geistlichen Dingen am Hut haben, dass sie die Spielverderber sind, dass sie dir ein schlechtes Gewissen machen, dass sie quasi das Leben nicht genießen können.
Missionieren,
genau, weil ich glaube, das steckt in einem drin, ja, dass man so ja, wenn man was erkannt hat, dann möchte man es richtig machen, dann möchte man Recht haben und dann möchte man den anderen auch sagen, dass man Recht hat.
Du, ich hab das jahrelang erlebt. Wenn ich gesagt habe, dass ich nicht Fleisch esse, kam von der anderen Seite immer die stereotype Antwort, Die haben sich dann so angeschaut und haben gesagt, wir essen auch ganz wenig Fleisch.
Aber ich habe mich immer gefragt, warum sagen die das? Ja, genau. Aber das zeigt ja nicht so sehr, dass du jetzt sozusagen als der große Schulmeister auftrittst und die anderen da irgendwie maßregeln willst, sondern das zeigt ja einen anderen Mechanismus, nämlich dass ich unterbewusst weiß, da gibt es einen höheren Maßstab, der würde von mir was abverlangen, das bin ich nicht bereit zu tun. Ja. Aber sobald der andere das macht, muss ich mich vergleichen und ich schneide schlechter ab. Ja.
Genau.
Und dieses Unterbewusstsein ist ja da, das lässt sich ja nicht verleugnen. Und sobald du so eine gemeinsame Basis hast, wo der andere merkt, da ist ein höherer Maßstab da, der erfordert mehr Selbstverleugnung oder das ist eigentlich besser, ich weiß das ja auch, ja? Dann kommt dieser Mechanismus rein, dieser psychologische.
Ja. Naja, das ist, du fängst an, das schlechte Gewissen der anderen zu triggern. An der
das Stelle. Ist auch bei der Fitness sehr stark, nicht?
Du brauchst gar nicht
missionieren. Ich jogge jeden Tag und der andere
genau.
sagt,
so ist es.
Oh Mann, das müsste ich eigentlich auch machen.
Aber das war ja auch damals dieses Problem, dass da ein paar Christen waren, die gesagt haben, ich habe kein Problem, ob Opferfleisch irgendwelchen Götzen geopfert worden ist oder nicht. Cool, kann ich essen? Kann ich euch demonstrieren hier? Mhm. Ja, und da sagt Paulus, das brauchst du nicht demonstrieren. Besser wärst, würdest du um den anderen Willen, der da ein Problem hat, sagen, okay, dann verzichte ich drauf, denn der würde dich nachahmen und dann hat er am Schluss ein schlechtes Gewissen und du hast ihn da im Grunde genommen in eine Versuchung geführt, weil sein Gewissen noch nicht so weit ist. Und Paulus sagt, und das ist für mich jetzt interessant, aus Liebe heraus dem anderen gegenüber, verzicht auf deine Freiheit, die du hast. Mhm. Das ist eine spannende Sache. Ne? Ich hätte gern meine Freiheit ausgelebt, das ist ja auch heute Selbstverwirklichung und demonstrieren den Lebensstil, mein Lifestyle. Ne? Und da ist man ja überzeugt davon. Man ist begeistert vielleicht. Und da kommt ja auch die missionarische Haltung. Ne? Also du, ich habe da was entdeckt und das geht auch ohne Fleisch. Musst du auch mal probieren. Ne? Also da geht schon dieses, wo man den anderen dann anfängt zu missionieren. Und Paulus sagt, hey, behalte es für dich, wenn du die Erkenntnis hast, aber nimm auf den anderen Rücksicht.
Ich meine, jetzt sind wir ja sehr stark schon auf die sichtbaren, auf die erkennbaren Dinge gekommen, aber eigentlich geht es ja um etwas tief innen drin. Mhm. Und da habe ich hier den Text Epheser 4 vor mir, den halte ich für sehr wichtig. Ab Vers 17, Epheser Kapitel 4, da sagt der Paulus Folgendes. Überschrift in meiner Lutherbibel ist der alte und der neue Mensch. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das entspricht genau dem, was er in Galater 5 sagt, ja, wo er sagt, ab Vers 16, lebt im Geist, so werdet ihr Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Und dann wird auch aufgezählt, ja, was die Werke des Fleisches sind, ab Vers 19, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht. Interessant, ja, worum es hier geht. Nicht nur um äußere Tätigkeiten, sondern um innere Gefühle, die ich dem anderen gegenüber habe. Und dann sagt er, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also es ist ein ganzes Programm. Und das hat was mit meinem Inneren zu tun. Und? Also Lebensstil ist nicht nur das, was ich äußerlich sichtbar habe, sondern es beginnt innen drin.
Genau, neuer es Mensch. Beginnt. Das heißt, beginnt das Äußere innen. Ist die Frucht ja. von etwas. Also es beginnt im sichtbar. Herzen. Ja. Genau, ja. Und deswegen, wenn ich nur äußerliche Reform mache und anpasse und viel Religiosität, ist reine äußere Maßnahme, aber eben innerlich, eigentlich würde ich gern, also wenn es nicht von innen kommt, ist es im Grunde genommen, sagt Gott, ey, dann hast du einen falschen Ansatz.
Also wenn ich so sagen würde, in unserer Kirche machen wir das so oder in unserer Gruppe ist das so üblich,
genau.
halte dich bitte dran, wenn du unserem Verein beitrittst, das sind die Vereinsregeln, dann wäre das Pferd von hinten aufzäumen.
Es ist nicht so, dass es auch Spielregeln gibt. In jede Familie, jede Firma hat ihre Spielregeln.
Ist ja auch fair, wenn man die bekannt gibt.
Logo. Und ich denke, es ist besser, auch in der Firma hält jemand die Spielregeln oder ich sage mal, jemand hält sich an das Gebot, du sollst nicht töten, wenn ich auf die Straße gehe. Bin ich schon dankbar dafür, auch wenn er das nicht mit Überzeugung macht. Dann bin ich schon dankbar, wenn er es nur äußerlich macht. Ja? Aber das Eigentliche, worauf Gott hinaus will, ist, dass wir dem Guten so zustimmen und sagen, hey, das machst du nicht nur, weil deine Kultur oder deine Gesellschaft oder deine Firma das von dir verlangt, sondern weil es gut tut. Das tut dir gut und es tut den anderen gut.
Das ist mir auch, also hier in Vers 22 im Epheser 4, was du gelesen hast, da heißt es ja, der alte Mensch hat sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde gerichtet. Das sind eigentlich Hammerworte. Ne? Also wir kennen ja, also ich zumindest kenne die Begierden. Ja? Aber hier sagt Paulus, die sind betrügerisch. Mhm. Ja? Die vermitteln den Eindruck, dass was Positives erreicht wird, dass es dir gut tut. Aber in Wirklichkeit richtet die Begierde dich zugrunde. Und das ist halt, das ist dann dieser Prozess, der von innen heraus beginnen muss, den man, glaube ich, auch ein Stück weit erleben, erfahren, einüben muss, dass man merkt, was Gott vorhat, das tut mir gut. Es fühlt sich im ersten Moment vielleicht nicht immer gleich gut an. Ja, ich muss den Schritt vielleicht erst mal gehen im Glauben und dann erlebe ich ihn. Ich meine, wir können jetzt heute nachlesen, was Gott damals im Garten Eden zu essen gegeben hat. Das finden wir heute in den Bestsellern zur Ernährung. Und dann können wir sagen, okay, alles klar, das tut mir gut. Aber dann gibt es Bereiche, da ist es ein Glaubensschritt und ich muss es erleben. Und dann kann ich diesen Betrug der Begierde vielleicht aufdecken. Ja?
Das heißt, das könnte auch Verzicht bedeuten.
Ah ja.
Ich meine, es gibt ja eine ganze Bewegung, die mönchische Bewegung, schon seit früher Zeit in der Kirchengeschichte, wo ja Menschen gesagt haben, und ich sage ganz offen, ich hab große Achtung davor, die sagen, ich möchte der Welt entsagen, ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, tatsächlich einen Lebensstil zu pflegen, wo ich auch möglichst nicht in Versuchung gerate, wo ich wirklich für Gott leben kann. Ja, Nonnen zeigen das ja sogar dadurch, dass sie sagen, sie sind mit Christus verheiratet, tragen sogar einen Ring, der es zum Ausdruck bringt. Das heißt also, hier ist eine gewisse auch räumliche Trennung von der Welt, wo wir jetzt sagen würden, gut, das muss eine Berufung sein, das kann ich jetzt nicht einfach so, ja, kann nicht jeder so für sich entscheiden. Manche, auch viele Kirchenchristen stehen ja mit beiden Beinen im Leben. Aber es ist interessant, dass es diese Überlegung überhaupt gibt. Ja, ich verzichte ganz bewusst auf bestimmte Dinge, weil ich der Überzeugung bin, das ist der Wille Gottes für mein Leben.
Wobei ich da auch ein bisschen vorsichtig bin. Also nicht wegen Verzicht. Ich denke, das ist eine, wie du sagst, am Anfang ist jede Investition, wenn ich mein Saatgut wegschütte, damit ich im nächsten Jahr was kriege. Das tut weh, ja. Könnte man absolut. Ja essen. Ne? Also, in dem Fall würde ich sagen, die Frage ist ja, was ist die Norm? Ne? Also, und wir stellen oft auch für unser religiöses Leben eigene Normen auf. Also da sehe ich ein bisschen die Problematik drin. Natürlich. Denn war Jesus so einer, der sich zurückgezogen hat? Und Johannes der Täufer war ja so einer. Ne? Der, also das war sein in der Wüste gelebt und dann ab und zu mal gekommen.
Das war ein besonderer Auftrag, ne? Aufgrund jetzt, seiner Mission.
So ist es. Aber Jesus hat nicht so gelebt. Und jetzt merken wir, das kann ja wohl nicht die Norm für alle sein dann. Und da würde ich mich lieber an Jesus orientieren, aus der Welt zurückziehen. Ich meine, Jesus hat selber gesagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Und wollte damit demonstrieren, hey, dieses Zurückziehen, dieses Räumliche, das wird euch nicht unbedingt weiterhelfen. Es gibt schon einen guten Retreat, wenn ich mich irgendwo mal erholen oder Ding will.
Ich meine, rein menschlich versuche ich es zu verstehen, weil die Welt, wie wir sie bezeichnen, ist tatsächlich eine Ablenkung.
Ja, und dieses Klösterliche oder dieses auf die eigene Gemeinschaft sich zurückziehen, ist ja nicht erst seit dem Christentum entstanden. Die gab es ja auch im Judentum, im Zehnertum zum Beispiel.
Genau.
Und andere, also der Gedanke ist ja nicht neu.
Ja. Ja.
Und ich glaube, problematisch wird es dann, wenn ich meine, dass ich das Böse damit ausschalten kann. Also nach dem Motto, das Böse ist da draußen. Ne? Weil das geht nicht. Also das Böse ist immer da, wo wir Menschen sind. Auch wenn ich eine exklusive Gemeinschaft das oder
kann
Gruppe
auch in meinem Herzen.
Natürlich, so weil es im Herzen ist.
So, ja?
Also diese Trennung zwischen Böse und Gut im Sinne von räumlicher Trennung, die funktioniert nicht. Das wäre ein Fehlschluss. Ein zweiter Fehlschluss wäre, wenn ich sage, ich kann dadurch besser werden als die anderen. Also ich bringe sozusagen eine gewisse Überlegenheit mit rein durch die Exklusivität. Ne? Und ich glaube, diese zwei Fehlschlüsse, wenn man die vermeidet, hat man schon viel gewonnen. Heutzutage ist es ja auch so, ich meine, in unserem 21. Jahrhundert spielt in der westlichen Welt zumindest der Klostergedanke oder mönchisches Leben wahrscheinlich auch nicht mehr so die Rolle wie im Mittelalter oder so. Das ist ja, ich gehe davon aus, dass das heute marginal ist.
Ins Wochenend-Retreat.
Die Menschen, die vielleicht sowas machen, die gehen vielleicht ins Kloster, um mal eine Pause zu haben als Wochenend-Retreat. Aber dieser Lebensstil ist ja wirklich ganz, ganz selten geworden.
Ja.
Aber heute ist auch gar nicht mehr möglich, die Welt da draußen zu lassen, weil wir durch diese vielen Verknüpfungen, auch medial und so weiter, ja immer konfrontiert sind mit dem, was umso in der Gesellschaft, umso um uns herum auch sich abspielt.
Aber es zeigt einfach die wichtige Frage, womit beschäftige ich mich? Es gehört auch zum Ziel eines Lebens. Ja? Womit fülle ich meinen Kopf, meine Gedanken? Was lese ich? Was schaue ich mir an? Das ist ja nicht nur das, was ich materiell in mich hineinbringe, sondern es gibt ja sogar die immaterielle Sucht, die sogar behandelt wird in bestimmten
Verhaltenssüchte, klar.
Verhaltenssüchte und so weiter. Ja. Also das gehört ja alles dazu.
Genau. Und deswegen ist es ja auch so extrem wichtig, was der Paulus hier sagt, in Römer übrigens auch, aber hier in Epheser 4, was du gelesen hast in Vers 23, da spricht er davon, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Das heißt, hier ist das Denken gemeint, mein Innerstes. Ich würde mal modern sagen, das ist meine Weltanschauung, mein ganzes Denken, ja? Die Art und Weise, wie ich Realität sehe, wie ich Realität wahrnehme, wie ich überhaupt Sinn konstituiere und so. Also Weltanschauung bedeutet die Brille, mit der ich die Welt sehe. Und da sagt der Paulus, das ist ja, so wie ich es hier lese, in der Luther-Übersetzung zumindest, ist das keine einmalige Sache. Ihr habt das einmal gemacht und passt schon. Ne? Sondern das ist ein Dauerauftrag. Erneuert euch. Erneuert euch. Ne? Das bedeutet, ich muss immer wieder schauen, wie kann denn mein Denken, meine Einstellung, meine Wahrnehmung von Realität auf das ausgerichtet sein, was wirklich ist, was Gott von mir möchte.
Und das ist für mich eben so dieses Weltbild, weiß ich nicht, ob das jetzt das zutrifft, aber dieses Vertrauen. Ich misstraue meinem Egoismus. Ich misstraue der Begierde, die mir sagt, mehr ist immer besser. So, ja, weil ich merke, das Prinzip des Lebens ist, Verzicht hast du es genannt, Mäßigkeit vielleicht genau. ein angenehmeres Wort im Vergleich zu Gier. Und ich meine, das erleben wir ja jeden Tag. Wir hören irgendwann auf zu essen, ja, obwohl es vielleicht schmeckt. Ja, und obwohl, weil wir wissen, es geht uns dann nicht gut. Mit 3 Pizzen im Magen leidest du hinterher.
Man sollte ja früher aufhören.
Man sollte am schönsten ist. Das ist aber Verzicht, ja. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt zum Prinzip ausrufen will des christlichen Lebensstils, aber zu vertrauen, dass weniger auch genug ist und, oder dass das, was Gott dir gibt, genug ist oder dass das, was Gott dir vorenthält, schlecht ist. So, ja? Das wäre für mich dieser Wandel im Denken.
Und das heißt ja dann auch mit den Ressourcen dieser Erde verantwortlich umgehen. Ja. Ja, das ist, Mäßigkeit betrifft dann nicht nur mein persönliches Essen, sondern Mäßigkeit auch in der Nutzung dessen, was die Erde bietet.
Ja, da sind wir auch wieder eine bei der Konsumsucht oder ein übermäßiger Konsum macht dich als Mensch ja kaputt. Ja,
genau. Aber da denke ich, ist auch die Frage, inwieweit ich das mich selbst an die Kandare nehme, mich selbst erziehe. Ich glaube, Wiedergeburt ist auch etwas, wo der Geist Gottes in mir neue Bedürfnisse entstehen lässt. Also wenn ich anfange, nur an mir rumzubasteln, so als ewige Baustelle und das darfst nicht und da musst verzichten und jetzt reiß dich mal wieder zusammen. Disziplin kommt auch im Leben
eines Christen. Das kann sehr verkrampft werden, oder?
Genau, das meine ich. Also das heißt, diese innere Verwandlung ist, ich kriege neue Bedürfnisse auch geschenkt. Das Destruktive will ich eigentlich gar nicht mehr. Nee, das ist so, ähnlich hat es mal jemand gesagt gehabt, ein Schwein, wenn man das sauber macht, liebt es, wieder in den Dreck zurückzugehen. Das liebt einfach, ja, und da geht es wieder an die Dinge. Mhm. Und er hat gesagt, und wenn das Herz verändert wird durch Jesus, durch seinen Geist, dann ist es wie bei einer Katze. Ja, auch die schleicht draußen rum und macht sich immer wieder schmutzig, aber die mag das nicht. Die will sich immer wieder sauber machen. Das heißt, da ist ein anderes Bedürfnis da. Mhm. Und dieses andere Bedürfnis, also das ist mir ganz wichtig, sonst sind wir wie Schweine, die eben immer so mit rosa Schleife und Parfüm und aber am liebsten würden wir wieder rein. Nee.
Mich würde ja interessieren, wie ihr dieses Wort untadelig versteht, das der Paulus etliche Male verwendet. Ich nehme an, ihr kennt diese Texte. 1. Korinther 1, Vers 8 zum Beispiel. Da sagt er, der wird euch, das ist einmal der Jesus Christus, wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Genauso dann Epheser 1, Vers 4 kommt es auch, Epheser 5. Also immer wieder spricht Paulus von diesem untadelig. Wir müssen untadelig sein. Wie versteht denn ihr das?
Sagt er, wir müssen untadelig, er sagt doch hier, Jesus Christus macht uns.
So, okay. Ja?
Also das ihr untadelig seid. Das ist ein ganz anderer Fokus.
Ja, okay.
Also es ist eine Verheißung.
Entschuldigung, wo war das nochmal? 1. Korinther 1, Vers 8 und dann Epheser 1, Vers 4. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten.
Mhm. Also mir hat immer geholfen, die zwei Phasen der Erlösung, die zwei Schwerpunkte zu verstehen. Das eine ist, theologisch sagt man Rechtfertigung aus dem Glauben, ich bekomme die Gerechtigkeit Jesu zugerechnet. Dann bin ich in Gottes Augen untadelig, nicht weil ich so toll gelebt habe, sondern weil mir meine Sünden vergeben worden ist und mir die Gerechtigkeit Jesu, die wirklich untadelig ist, zugerechnet wird. Und dann sagt die Bibel, und dann schenkt er uns auch noch ein gelingendes Leben, indem er uns hilft, das auch sinnvoll zu machen. Aber die Bibel ist sich auch im Klaren darüber, das wird nie vollkommen sein. Das wird nicht untadelig sein. Das heißt, wenn ich bei der Wiederkunft Jesu dastehe, untadelig in den Gottes Augen, dann ist es das, weil ich diese Gerechtigkeit Jesu angezogen habe. Denn Johannes zum Beispiel schreibt es auch, wer von euch meint, ohne Sünde zu sein, der macht sich selber was vor. Also die Untadeligkeit im Leben, in der Praxis, selbst als Christ, wird nach den Aussagen von Johannes nie vorhanden sein. Denn wie David sagt, es gibt sogar unbewusste Sünden, die mir der Heilige Geist noch nicht mal gezeigt hat. Andere, die vielleicht schon weiter sind, merken, ey, was macht denn der Hartmut hier? Ne? Aber ich check das noch gar nicht. Ja? Also ich bin noch gar nicht so weit, das überhaupt als Sünde zu erkennen. Und deswegen, mein Leben wird nie sündenfrei in dem Sinne sein, sondern nur, weil ich unter dem Schutzschirm der Gerechtigkeit, der untadeligen Gerechtigkeit Jesu und Gott mich so anschaut, als wäre ich mit der Gerechtigkeit Jesu würdig vor.
Also er ist untadelig.
So ist es, genau.
Nicht ich muss mich anstrengen, untadelig zu sein. Ja. Obwohl wir vorhin gesagt haben, Verantwortung habe ich schon.
Ah ja, und das ist mir ein Bedürfnis, auch nicht Käse bewusst zu bauen. Das ist gar keine Frage. Ja. Also ich möchte nicht mehr destruktiv leben. Ja. Ich möchte nicht mehr meinen Nächsten übervorteilen und so weiter. Aber wenn ich es dann trotzdem mache, aus Angst, aus Rückfall in die Gier, gibt es natürlich auch. Ja. Also das ist einfach so. Wir haben immer wieder mehr merkt man ja auch in der Bibel. Aber ich habe immer wieder die Chance, neu anzufangen, zu sagen, nein, Vergebung bedeutet, es wird wieder abgewaschen, ich stehe wieder rein da.
Aber die Grundlage ist eben, wie du vorhin gesagt hast, dass da innen drin was passiert ist. Da hat sich auch von dem Wünschen etwas verändert, auch wenn natürlich das andere immer noch da ist. Logo. Die Versuchung ist immer noch da. Ja, ich bin ja jetzt nicht plötzlich ein Heiliger, in Anführungszeichen, geworden, der nichts mehr anficht. Ja, ja. Ich habe immer wieder damit zu kämpfen. Aber doch hat sich von der Grundstimmung, kann man das so sagen, von der Grundstimmung was geändert? Vom Grundansatz her, von der grundsätzlichen Lebensphilosophie her?
Ein neues Herz.
Da würde ich nochmal einen Unterschied machen. Also einmal das, was du sagst, Hartmut, also dieses neue Herz, das ist das, was Gott in einem bewirkt. Mhm. Und das kann nur Gott machen, diese Veränderung. Genau. Ja? Kann das erleben. Und das ist ein grundsätzlicher Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen, dass Gott das Herz verändert hat. Aber zwischen diesem Veränderung des Herzens und der Handlung, dem, was ich tue, liegt ja noch was, nämlich diese Philosophie, von der du gesprochen hast. Und das macht ja Paulus deutlich. Ich habe das vorhin bei Epheser ja betont und auch den Text, den du vorhin gelesen hast in Römer 12, der betont das ja auch nochmal. Mhm. Der Paulus geht in Römer 12, Vers 2 nicht so sehr auf die Handlung ein, sondern er fängt an oder er betont hier in Vers 2, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Der geht wieder im Kopf. Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also der Sinn, der Nous, der Verstand, das Denken, mein innerer Mensch sozusagen, das ist das, was erneuert werden muss. Das Herz sozusagen oder diese Wiedergeburt schenkt der Heilige Geist. Aber meine Aufgabe ist es, mich ständig erneuern zu lassen und auch mein Denken zu erneuern. Mhm. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen einem Lebensstil, den ich als Christ habe, zu einem, der nicht Christ ist und der sich auch gesund ernähren kann. Es gibt auch Nicht-Christen, die sagen, aus gesundheitlichen Gründen verzichte ich auf Alkohol oder Nikotin. Also gibt sehr viele, die sagen, ich mache Sport, ich ernähre mich gesund und so weiter, weil ich gesehen habe, dass das gut ist für meinen Körper. Ja? Mhm. Aber der grundsätzliche Unterschied ist doch der, als Christ habe ich in ein erneuertes Denken, ich habe Orientierung im Leben. Ich weiß, was der Sinn meines Lebens ist. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich kann Dinge einordnen. Ich kann meine Realität bestimmen und so weiter. Und das unterscheidet mich doch erstmal zu demjenigen, der äußerlich vielleicht genau so oder ähnlich lebt wie ich, aber dem das fehlt, der eben kein erneutes Denken vom biblischen Sinne her hat.
Aber hier ist es aktiv formuliert. Du hast jetzt zwischendurch auch mal das Passiv verwendet. Ich lasse mich ändern. Ich lasse meinen Sinn verändern. Aber wenn er es hier aktiv formuliert, würde ich sagen, ich bin beteiligt. Also ich bin nicht nur passiv und sitze da und sage, lieber Gott, jetzt tu mal was, sondern ich muss selber auch die Entscheidung treffen.
Natürlich, und ich muss das auch wollen und ich muss das auch erarbeiten. Also Gott hat uns ja Verstand gegeben, damit wir ihn benutzen. Also er sagt, er prüft, dass ihr prüfen könnt. Ne? Verändert euch. Also das heißt, ich muss mich auseinandersetzen mit den Dingen. Ich muss Gottes Wort lesen, um seinen Willen zu erforschen. Ich muss, und jetzt komme ich wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ich muss mich auch aktiv in die Gemeinschaft der Gläubigen begeben. Das ist ja keine Individualgeschichte hier, sondern er spricht ja von euch, ihr. Ne? Mhm. Also das ist eine Gruppe, die er hier anspricht, der Paulus.
Ne? Ich versuche ja immer so ein bisschen diesen universalen Lebensgesetzen nachzuspüren und mein Eindruck ist schon, dass Wachstum, vielleicht ist das nur in der gefallenen Welt so, aber vielleicht auch nicht, dass Wachstum immer einen Widerstand braucht. Also Wachstum passiert da, wo ich etwas überwinde. Und ich will gar nicht, also überhaupt nicht zu Werksgerechtigkeit oder irgendeinem Zwang oder irgendeinem Verklemmtsein hinkommen, aber also Gott hat mir noch nicht den Drang zum Sport machen geschenkt. So, ja? Also vielleicht kommt es noch, aber ich sehe das im Heiligungsprozess bei sehr wenigen Leuten. Ja? Es braucht einfach dieses...
Das tröstet uns jetzt
der irgendwie. Muskel braucht einen Widerstand, damit er wächst. Ja? Emotional wachsen wir auch oft in Krisen. Solange alles ganz smooth dahin geht,
bleiben wir so in der Stasis und es verändert sich nicht viel. Vielleicht ist deswegen auch so, dass Gott manchmal sowas zulässt, ja, und sagt, hier hast du jetzt nicht eine Versuchung, die über deine Fähigkeiten geht. Ich mute dir nicht zu viel zu, aber ich mute dir mal was zu, ja, damit du eine Chance hast, die nächste Ebene zu erreichen. Bei allem neuen Herzen, neuen Geist und so weiter. Ja, das will ich damit gar nicht in Frage stellen.
Aber mich fasziniert, wenn ich Kinder beobachte, wenn wir so Familientreffen haben, die rennen den ganzen Tag rum. Boah, wenn die Möglichkeit haben. Und jetzt habe ich einen Enkel, der liegt doch, der kann sich nur nicht mal drehen. Ne? Also der ist jetzt gerade 3 Monate alt, liegt nur da und freut sich und macht Bewegung, wo ich denke, also wenn ich so viel Bewegung hätte, das wäre Muskeltraining. Das macht der freiwillig, ohne dass ihn jemand auffordert.
Ja, deshalb sagen wir, als Erwachsene sind wir schon gesetzt.
So ist es, genau. Das hat man uns schon ausgetrieben.
Ich habe noch einen Text, der für mich noch einen Aspekt reinbringt, den ich für sehr wichtig halte, und zwar in 1. Thessalonicher 4. Da sagt er ab Vers 1, weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Dann sagt er in Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht, ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen, suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Und jetzt kommt ein interessanter Aspekt, der sich dann mit Vers 9 verbindet. Ich lese aber erst in Vers 6. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Und jetzt Vers 9. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das verbinde ich jetzt mit Vers 6. Übervorteile nicht den anderen. Das heißt also für mich, so lese ich das, es geht beim Lebensstil nicht um eine Askese, die ich übe, um selber ein gutes Gefühl zu haben oder um bei Gott besser anerkannt zu sein oder auch bei der Gruppe, in der ich mich befinde, besser anerkannt zu sein, weil wir vergleichen uns ja immer miteinander, haben wir schon gesagt, sondern es geht darum, dass ich an den anderen denke, dass ich zeugnishaft lebe und dass ich mich ihm gegenüber auch wirklich brüderlich, geschwisterlich verhalte. Also ich finde, das ist ein ganz wichtigen Aspekt, den Paulus hier aufgreift.
Aber das setzt eben voraus, dass ich nicht mehr diesen Hunger nach Anerkennung, den wir alle so unbedingt haben, dass der gesättigt worden ist. Mhm. Weil ich weiß, dass Gott mich anerkennt, so wie ich bin. Nicht, weil ich so toll bin, sondern dass er mich als Kind annimmt, so wie ich bin. Wenn ich diese Anerkennung von Gott erfahre, dann kann ich zurücktreten und auf die Anerkennung des anderen, auf die Wertschätzung auf den anderen gucken. Aber habe ich noch diese unbefriedigten Bedürfnisse? Und deswegen schreibt Johannes auch, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, wenn ich nicht in dieser Liebe so richtig überfließe, dann kann es auch zum anderen gehen. Aber wenn ich da noch so mangel und ach, ich erfahre die Liebe Gottes gar nicht, ich bin so ein mickriger Mensch und ja, dann kann ich mich auch nicht auf den anderen, dann bin ich wieder auf mich selbst gekrümmt und auf meinen Mangel und auf meine Defizite, sondern ich bin befreit. Ich bin befreit, weil ich geliebt bin, kann ich jetzt meine Liebe auf den anderen wenden. Aber sonst hungere ich ja ständig nach der Liebe. Also da muss schon dieser Hunger gestillt werden irgendwo, ne?
Und ich meine, wenn du von Freiheit redest, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ja am Anfang gelesen, ich glaube, den Text haben wir gelesen, ne? Wo ist der? In 1. Korinther 6, ja genau. Alles ist erlaubt. Ich glaube, das muss man erst mal sinken lassen. Alles ist erlaubt. Wir haben völlige Freiheit zu tun und zu lassen, was wir wollen. Aber es dient nicht alles zum Guten. Das heißt, ich entscheide mich dann, mich einzuschränken, weil es für mich nicht gut ist, weil ich das einsehe, aber weil es auch für den anderen nicht gut ist. Und das erfordert, glaube ich, ich finde, es erfordert Mut, Und immer wieder die notwendige Einsicht. Also ich erlebe das in meinem eigenen Leben, dass ich da immer wieder mich rannehmen muss, das zu reflektieren. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, man kommt so in so Routine rein. Mhm. Und die Routine suggeriert, das ist normal für mich, mhm, und das ist auch okay. Mhm. Und wenn man aber mal so ein bisschen den Abstand von sich selber gewinnt und dann sagt und sagen muss, nee, vielleicht sollte ich da doch was ändern, das ist nicht so gut, auch wenn ich es als Routine ganz normal immer jeden Tag erlebe.
Und das ist ja 1. Korinther 6, steht ja im Zusammenhang. Wir nehmen den Text, alles ist erlaubt, immer absolut. Aber der steht ja in einer Beziehung, relativ. Ja, genau. Und vorher hat Paulus erwähnt, also solche Leute, die andere umbringen, die Ding und was weiß ich alles machen, die kommen nicht ins Reich Gottes. Das heißt, in diesem Zusammenhang sagt er, da gibt's No-Gos. Aber wenn wir da mal von absehen, ist mir sonst eigentlich alles erlaubt. Aber er sagt es nicht im absoluten Sinne, sondern ein destruktives Leben, sagt er. Ey, Gott will uns für eine Erde 2.0 retten. Aber wenn wir dort genau das Gleiche, den gleichen Case weitermachen wie hier, was will er da oben mit uns anfangen? Also das heißt, es gibt schon No-Gos. Selbst wenn es erlaubt wäre, dann macht es keinen Sinn, dann bestimmte Dinge zu tun. Ne? Und aber vorher erwähnt er hier, also das ist nicht erlaubt und das ist nicht erlaubt und das ist nicht erlaubt. Ne?
Aber ich fand das gut, dass du nochmal diese Gemeinschaft oder diesen Bezug auf den anderen betont hast, weil das heute völlig auch unter den Tisch kommt oder fällt, weil die einzige Frage, die ich mir stelle oder die viele Menschen stellen, ist, was bringt es mir? Was bringt es mir? Was habe ich davon? Ja. Das ist so der unbewusste Motor oder der Motivator, der mein Handeln bestimmt. Und wenn mir beispielhaft jetzt Gottesdienst nichts mehr gibt, der Besuch der Kirchengemeinde oder so, dann gehe ich da nicht mehr hin. Punkt. Ja? Denn mir bringt es ja nichts mehr. Ja? Oder was bringt es mir? Wenn es mir nichts bringt, gehe ich nicht hin. Ne? Aber dass du, wie du sagst, dass du eine Verantwortung dem anderen gegenüber hast und dass du dich dem nicht entziehen sollst, das ist ja nochmal eine andere Sache, die hier zum Tragen kommt, wenn Gott eben mein Leben bestimmen kann. Mhm. Also mir bringt es vielleicht nicht immer was. Aber trotzdem bringt es dem anderen was, wenn ich mich in diese Gemeinschaft begebe.
Ja, genau. Ich meine, ich war ja etliche Jahre Leiter einer Schule, eines Schulzentrums. Und da waren viele heranwachsende Jugendliche, so in der Pubertät. Und natürlich gibt es auf so einer christlichen Schule Regeln, ja, die sollen auch eingehalten werden. Aber wir haben das oft als Pädagogen im pädagogischen Team besprochen, dass es eigentlich darum gehen muss, nicht, dass die Leute sich während der Zeit, wo sie auf der Schule sind, sich an die Regeln halten, die aber als lästig, als Zwang empfinden. Mhm. Und sobald sie dann weg sind, brechen sie aus und machen alles, was sie da nicht machen durften. Mhm. Sondern viel besser ist es, wenn sie Prinzipien lernen, eben diese Lebensphilosophie, in diesem Fall die christliche, biblische Lebensphilosophie, sodass sie selber die Entscheidung treffen, ich will so leben. Mhm. Ich will für mich so leben und ich will für andere so leben als Zeugnis.
Das Verinnerlichen.
Ganz genau.
Ob du Werte nur von außen machst oder ob du das freiwillig. Und deswegen nochmal, wenn das Herz nicht verändert wird, also für mich war die Parallele mit der Raube, die immer nur Kohlblätter frisst und ein Schädling halt. Ne? Aber irgendeines Tages verpuppt sie sich und da wird ein Schmetterling draus. Und der hat kein Bedürfnis mehr als Schädling, sondern der macht sich als Nützling, fliegt von Blüte zu Blüte. Und das ist eben nicht machbar. Dann ist die Frage der Selbstlose, ich möchte gern lieben. Ich habe dadurch, dass ich liebe, und selbst wenn ich jetzt keinen Vorteil habe, ich freue mich so sehr auch über das, was der andere hat, dass ich selber dafür dankbar und eine Freude dran habe. Mhm. Wenn das innen drin ist, dann ist das kein Problem mehr. Mhm. Aber wenn das immer nur ein Verzichten ist, weil ich jetzt den anderen berücksichtigen muss und ihm geben muss und so weiter und ich habe immer weniger und so weiter. Wir müssen in den Win-Win-Bereich kommen. Liebe heißt, ich gebe dem anderen und wer selber dadurch bereichert.
Mhm. Also ich danke euch für das Gespräch. Wir sind zum Ende unserer Sendezeit gekommen. Wir könnten noch sehr viele weitere Aspekte, aber ich glaube, wir haben die wichtigsten Aspekte rausgearbeitet und mir ist es eben auch sehr wichtig, deshalb habe ich das auch betont, wir leben in völliger Freiheit Aber die Einschränkungen, die wir auf uns nehmen, nehmen wir auf uns, weil wir die Verantwortung erkennen. Gott gegenüber, unserem eigenen Körper, unserem Geist gegenüber und anderen Menschen gegenüber. Weil wir diese Brille nicht wieder haben. Das ist